Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 105. Fil.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi أصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف صدق الله العظيم.
Diese Sure weist auf das hin, was Abrahe, einem abessinischen Heerführer, der mit seinen Kriegern und Kriegselefanten die Kaaba zerstören wollte, geschah. Hören Sie? Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Hast du nicht gesehen, wie Gott, dein Herr, mit dem Elefantenheer verfuhr? Machte er ihren Plan nicht zunichte? Er sandte Schwärme von Vögeln wider sie, die sie mit kleinen spitzen Steinen bewarfen. Dann ließ er sie werden wie niedergemähtes Stroh.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 20. April 2022, gleich dem 31. Farwal Din 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt ein Beitrag unter dem Titel »Nach der Bestimmung«. Anschließend hören Sie die Sendereihe »Einmalige Gelegenheiten«. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Wiedereröffnung iranischer Botschaft in Ukraine. Irak bestellt türkischen Botschafter ein. Und Abbas gerichtet an USA. Wir akzeptieren keine Änderung der historischen Situation von Al-Quds. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Wiedereröffnung iranischer Botschaft in Ukraine. Der iranische Botschafter in der Ukraine gab bekannt, dass die Botschaft der Islamischen Republik Iran in Kiew ihre Arbeit wieder aufnehme. Dies schrieb Manoucher Moradi, der iranische Botschafter in der Ukraine, am Dienstag auf Twitter. Moradi fügte hinzu: Die Aktivitäten der iranischen Botschaft haben in den Nachkriegstagen nie aufgehört, weder in der Ukraine noch in der vorübergehenden Niederlassung in Moldawien. Und jetzt sind unsere Kollegen in der Botschaft in Kiew wieder bereit, unseren iranischen Landsleuten ihre Dienste zu leisten. Zuvor war aufgrund der Unmöglichkeit, die Arbeit der Botschaft in Kiew fortzusetzen, die Entscheidung getroffen worden, sich vorübergehend in der Nähe der Ukraine in der moldawischen Hauptstadt Chișinău niederzulassen. Der Botschafter der Islamischen Republik Iran in der Ukraine ist auch der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter in der Republik Moldau. Zeitgleich mit den wiederholten Bitten der Ukraine, der NATO beizutreten, sowie den Bitten um Hilfen in Höhe von mehreren Millionen Dollar aus dem Westen nach den jüngsten Vorstößen des Westens in die Nähe der russischen Grenzen, hat der russische Präsident Wladimir Putin am 24. Februar 2022 einen Militärschlag gegen die Ukraine angeordnet. Irak bestellt türkischen Botschafter ein. Das irakische Außenministerium hat den türkischen Botschafter wegen anhaltender militärischer Aggressionen, einschließlich einer kürzlich durchgeführten groß angelegten Militäroperation, die auf Gebiete im Nordirak abzielte, in Bagdad ins Außenministerium einbestellt. Das irakische Außenministerium teilte am Dienstag in einer Erklärung mit, dass der türkische Botschafter eine starke Protestnote erhalten habe, damit die Türkei ihr derartiges Spannungen erzeugendes Vorgehen beendet. Von daher müssten sich die türkischen Streitkräfte vollständig aus dem irakischen Territorium zurückziehen, in einer Weise, die einen verbindlichen Respekt vor der nationalen Souveränität des Irak zeige. Das irakische Außenministerium stellte fest, dass Bagdad gemäß der UN-Charta und dem Völkerrecht das Recht habe, notwendige und angemessene Maßnahmen gegen feindselige und einseitige Aktionen wie die türkischen Operationen zu ergreifen, Operationen, die ohne Abstimmung mit der irakischen Regierung durchgeführt wurden. Das besagte Ministerium fügte hinzu, dass die Verletzung der irakischen Souveränität keine gute Basis sei, um eine gemeinsame und dauerhafte Lösung für die Sicherheitsprobleme zu finden, aber eine verstärkte Sicherheitskooperation sei ein guter Weg, um die gewünschten Ziele zu erreichen und die Probleme zu bewältigen. Die irakische Regierung und politische Strömungen im Land lehnen Ankaras Militärpräsenz im Norden des Irak entschieden ab und bezeichnen die anhaltenden Luftangriffe als Verletzung seiner nationalen Souveränität. Die Bataillone der irakischen Hisbollah erklärten, das Ziel der türkischen Invasion im Irak sei es zu versuchen, die Kontrolle über die Öl- und Gasressourcen des Landes zu übernehmen. Die Verletzung der irakischen Souveränität ist eine große Gefahr, die ernsthaftes und wahrhaftiges Handeln der irakischen Regierungsverantwortlichen sowie eine verantwortungsbewusste Haltung des irakischen Sicherheitsapparats und die Mobilisierung des irakischen Volkes erfordere, teilten die irakischen Hisbollah-Bataillone am Dienstag in einer Erklärung mit. Sie riefen zur Aktivierung des Widerstands und zum Volksaufstand auf, um den türkischen Aggressionen entgegenzuwirken. Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar hatte am Montagmorgen bekannt gegeben, dass das Land eine grenzüberschreitende Militäroperation mit Boden- und Luftstreitkräften gegen PKK-Stellungen im Nordirak gestartet habe. Abbas gerichtet an USA: Wir akzeptieren keine Änderung der historischen Situation von Al-Quds. Am Dienstag hat der Chef der palästinensischen Autonomiebehörde bei einem Telefongespräch mit dem US-Außenminister vor den schlimmen Folgen der zionistischen Angriffe auf die Al-Aqsa-Moschee und die Palästinenser gewarnt, und er betonte, dass keinerlei Änderung an der historischen Situation in Al-Quds Jerusalem akzeptiert werde. Die palästinensische Autonomiebehörde teilte in einer Erklärung mit, dass Mahmoud Abbas am Dienstag einen Anruf von Anthony Blinken erhalten habe. Laut der Erklärung wurden bei dem Telefonat die jüngsten gefährlichen Entwicklungen in den palästinensischen Gebieten, insbesondere in Al-Quds Jerusalem und der Al-Aqsa-Moschee, diskutiert. Abbas informierte den US-Außenminister über die Einzelheiten der brutalen und täglichen Angriffe auf die Al-Aqsa-Moschee durch die Militärs des israelischen Besatzungsregimes sowie extremistische Siedler und betonte, dass diese Aktionen eine klare Verletzung des historischen und rechtlichen Status dieses heiligen Ortes sei. Ausländische nicht-muslimische Pilger müssten sich mit der islamischen Stiftung abstimmen, um dort eintreten zu können, hieß es weiter in der Erklärung. Mahmoud Abbas habe bei dem Telefongespräch mit dem US-Außenminister auch hervorgehoben, dass bei den zionistischen Angriffen hunderte Palästinenser verletzt worden seien, so die Erklärung. Der Chef der palästinensischen Autonomiebehörde warnte außerdem vor der Fortsetzung der zionistischen Übergriffe auf palästinensischer Städte, Dörfer und Flüchtlingslager und der Tötung von Palästinensern sowie anderen brutalen Angriffen und sagte: Die Fortsetzung dieser Angriffe wird zu schlimmen und ungeheuerlichen Konsequenzen führen. Al-Quds Jerusalem und die Al-Aqsa-Moschee sind seit Freitag, dem 15. April 2022, Zeuge der schlimmsten Zusammenstöße des vergangenen Jahres zwischen zionistischen Militärs und palästinensischen Gläubigen. Bei den Zusammenstößen wurden mindestens 160 Palästinenser verletzt und mehr als 400 weitere festgenommen. Als Reaktion auf das Vorgehen des zionistischen Regimes bezeichnete Amnesty International Israels als Apartheid-Regime und erklärte, dass das Töten und Foltern von Palästinensern und die Entrechtungen durch Israel ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit seien. Apartheid ist nicht nur ein Teil der Vergangenheit und Geschichte, sondern eine Realität, die Millionen von Palästinensern jeden Tag in den besetzten palästinensischen Gebieten erlebt haben und die bis heute andauern, twitterte die Organisation am Dienstag. Amnesty International überwacht alle Berichte über außergerichtliche Tötungen, willkürliche Verhaftungen, Folter und Kollektivstrafe, hieß es. Lavrov: Russland nimmt militärische Einrichtungen in Ukraine ins Visier. Der russische Außenminister hat betont, dass das russische Militär nur auf militärische Einrichtungen in der Ukraine ziele. Sergei Lavrov erklärte am Dienstag in Moskau, das Land untersuche Verbrechen, die von ukrainischen Streitkräften und Extremisten begangen wurden. Unter Hinweis auf die westlichen Untersuchungen bezüglich der Entwicklungen in der Ukraine sagte Lavrov, dass diese Untersuchungen normalerweise nicht zu einem Ergebnis führten. Der russische Außenminister wies auch darauf hin, dass die Ukraine zu einem NATO-Stützpunkt geworden sei und fügte hinzu, dass das ukrainische Militär gegen seine Verpflichtungen verstoßen habe, als es seine Präsenz in Osteuropa ausbaute. Lavrov sagte auch, dass der Westen den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky als Werkzeug gegen Russland eingesetzt habe. Dem russischen Außenminister zufolge sei die aktuelle Situation in der Ukraine das Ergebnis der Intervention westlicher Länder, insbesondere der USA, um die Welt zu beherrschen. Am Dienstag sagte der russische Außenminister in einem Interview mit India Today, Russland strebt keinen Regimewechsel in der Ukraine an und die Menschen in diesem Land müssen selbst entscheiden, wie sie leben wollen. Seit Beginn des russisch-ukrainischen Krieges am 24. Februar 2022 gab es mehrere Gespräche zwischen russischen und ukrainischen Delegationen auf verschiedenen Ebenen, die jedoch nicht zu einem umfassenden Waffenstillstand geführt haben. Auch die Gespräche zwischen den Außenministern Russlands und der Ukraine in der Türkei brachten keine greifbaren Ergebnisse. Das einzige Ergebnis dieser Verhandlungen bestand darin, Fluchtkorridore für die Zivilbevölkerung und humanitäre Hilfslieferungen zu schaffen. USA, Großbritannien und Kanada wollen mehr Artillerie an Ukraine liefern. Die USA, Großbritannien und Kanada wollen mehr schwere Artillerie in die Ukraine schicken, während die russische Militäroperation eine neue Phase erreicht hat. US-Präsident Joe Biden, der britische Premierminister Boris Johnson und der kanadische Premierminister Justin Trudeau gaben dies am Dienstag bekannt, nachdem sie und die mit ihnen verbündeten Führer an einem gesicherten Videoanruf teilgenommen hatten. Zu den weiteren Gesprächsteilnehmern gehörten die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen, der französische Präsident Emmanuel Macron, der deutsche Kanzler Olaf Scholz und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sowie die Staats- und Regierungschefs von Italien, Japan und Polen. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagte am Dienstag vor Reportern in der Air Force One, die Staats- und Regierungschefs bekräftigten ihr Engagement, der Ukraine Sicherheit und wirtschaftliche Hilfe zu leisten. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar, bei Temperaturen um 20 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz und Mashhad jeweils 16, Isfahan 21, Shiraz 20 und Bandarapos 27 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir laden Sie ein zu unserem ersten Musikstück, Dide Bokhsha, was so viel bedeutet wie Öffne die Augen. Gesungen wird es von Mohammad Eswani.
شانه ای به شهد مرگ نوشینت رضا، دیده بکشا بر عدم ای مستی هستی فضا، دیده بکشا ای پس از سوء القضا حسن القضا، دیده بکشا از کرم رنجور دردستان علی، بحر مروارید غم گنجور مردستان علی. خشم سرکش بیم چو دیده بکشا بر ستم در این فریبستان علی، شمع شبهای دو جم ماه غریبستان علی. رضاگهی من جهل مند و جهل مند از آگهی، دیده بکشا ای سنم ای ساقی مستان علی، تیره شد از بیش و کم آینه هستان سنم ای ساقی مستان علی، تیره شد از بیش و کم آینه مستان علی.
Meine Damen und Herren, es folgt unser Beitrag Nacht der Bestimmung. Wie schnell eilen die Tage des Lebens vorbei? Wie schnell eilen wir selber durchs Leben? Doch wohin eilen wir? Der eine strebt eilig nach Besitz, aber welcher Besitz kann ihn wirklich endgültig zufriedenstellen? Ein anderer strebt nach einem bequemen Leben, aber wann kommt er wirklich in den Genuss von Ruhe? Wo nimmt das Streben nach Macht und Ansehen und tausend anderen Verlangen der Seele des Menschen ein Ende? Bis wo soll dieser müde Leib und diese wunde Seele noch hinter dem unersättlichen Ich herlaufen? Würde das aufbäumende Pferd dieses Ichs doch bloß zur Ruhe kommen und seine Zügel dem Geist überlassen? Dann könnte dieser beflügelt zu den wahren Quellen eilen und den Durst des Menschen stillen. Diese Nacht, die Nacht der Bestimmung, ist die Nacht, in der der Geist seinen Durst stillen kann. Es ist die Nacht zum Nachdenken. Nachdenken über das, was bisher geschehen ist und was geschehen wird. Der Reisende im Monat Ramadan ist nun nach Nächten und Tagen voller Segen bei einer kostbaren Nacht angelangt, denn sie zählt mehr als 1000 Monate. Während dieses Gästeempfanges im Monat Ramadan wird nun eine besondere Tafel gedeckt und wie schön hat der Gastgeber die Gaben dieses Abends beschrieben. Wir haben ihn, den Koran, in der Nacht der Bestimmung hinabgesandt. Aber wie kannst du wissen, was die Nacht der Bestimmung ist? Die Nacht der Bestimmung ist besser als 1000 Monate. Die Engel und der Geist kommen in ihr mit der Erlaubnis ihres Herrn hinab für die Festlegung von allen Dingen. Sie ist voller Segen, bis die Morgenröte sichtbar wird. Was Sie hörten, war die Sure Rat über die Nacht der Bestimmung. Gott spricht, dass diese Nacht mehr wert ist als tausende Nächte und dass die Engel herabsteigen zu den Gläubigen und sie grüßen und ihren Gebeten ihr Amen hinzufügen. In der Sure 4 im Vers 3 steht, wir haben ihn, den Koran, in einer gesegneten Nacht hinabgesandt. Und in der Sure 2 steht im Vers 185, dass der Monat Ramadan der Monat ist, in dem der Koran ganzheitlich herabgesandt wurde. Aus diesen Koranstellen entnehmen wir insgesamt, dass der Koran in der Nacht der Bestimmung auf das Herz des Propheten herabgesandt wurde und diese Nacht im Monat Ramadan liegt. Im Koran-Kommentar Nemune wird erklärt, was der Grund dafür sein könnte, dass nicht klar ist, welche Nacht im Monat Ramadan die Nacht der Bestimmung ist. Dort heißt es, dass dies so festgelegt wurde, damit die Menschen alle Nächte im Monat Ramadan beachten. Gemäß den Überlieferungen der Edlen aus dem Hause des Propheten ist die Nacht der Bestimmung auch Nacht des Schicksals genannt. Eine von drei Nächten des Monats Ramadan, nämlich entweder die Nacht des 19. oder die des 21. oder 23. Ramadan. Korankommentatoren deuten die Beziehung Rat damit, dass alle Dinge eines Jahres für die Diener in dieser Nacht festgelegt werden. Das widerspricht nicht der Tatsache, dass der Mensch einen freien Willen hat und selbst entscheiden kann. Die Festlegung im Auftrag der Engel erfolgt gemäß der Einigung der Menschen und Stärke ihres Glaubens, ihrer Gottesfürchtigkeit und dem Grad der Aufrichtigkeit, ihrer Absicht, etwas für Gott zu tun und so weiter. Mit anderen Worten, der Mensch bereitet selber den Boden für die göttlichen Bestimmungen vor. Dies widerspricht also nicht der freien Entscheidungsmacht des Menschen, sondern bestätigt diese sogar. Der Mensch soll also in seinem Inneren die notwendigen Voraussetzungen für den Empfang des Guten und des Segens Gottes in dieser Nacht schaffen. Offenbarungsengel Gabriel Djibril hat zum Propheten gesagt, »O Mohammed, die Ratnacht ist eine Nacht, in der kein Betender ein Gebet spricht, ohne dass es unbeantwortet bliebe, und kein Reuevoller bereut, ohne dass seine Reue angenommen würde.«
In dieser Nacht können wir zur Quelle des Segens gelangen und dem Leben einen neuen Sinn verleihen. Wir können den Acker des Herzens von Dorngestrüpp befreien, damit sein Boden für die Entfaltung des Guten vorbereitet ist. Dr. Baher Khobari, ein iranischer Psychologe, sagt, das Besondere an der Nacht der Bestimmung ist unter anderem das Herabsteigen der Engel auf die Erde. Psychologisch gesehen werden die Menschen selig und geistig in dieser Nacht fähig, eine Verbindung zum Himmelsreich aufzunehmen. Diese Verbindung wird durch die innere Reinigung möglich. Die Nacht der Bestimmung ist eine Nacht, in der die Menschen durch Nutzung positiver psychischer Energien mit dem Herrn und dem Ursprung alles Seins Verbindung aufzunehmen vermögen. Eines der wichtigsten Dinge, die für die Nacht der Bestimmung empfohlen wurden, ist das Nachdenken. In dieser Nacht soll man aufbleiben und Herz und Seele aus der Achtlosigkeit und Gleichgültigkeit befreien. Der Mensch soll zur Einsicht und Weisheit gelangen, damit er bewusst den Weg der Rettung geht. Das Nachdenken in dieser Nacht soll zur Vorwärtsbewegung führen und den Menschen aus der Stagnation herausholen. Es gibt vieles, worüber man nachdenken kann. Gott hat in zahlreichen Versen des Korans zum Nachdenken über die Erschaffung der Himmel und der Erde eingeladen. Was könnte besser sein, als dass der Mensch in einer solchen Nacht über das Dasein, sein Schicksal und über den Sinn seiner Erschaffung nachdenkt? Er kann einen Blick auf sein bisheriges Leben werfen und seine Schwächen und Stärken feststellen. Wie oft kommt es vor, dass jemand seine Einstellung zum Leben und zum Dasein in dieser großartigen Nacht bessert? Manchmal ändert sich für einen Menschen der Lebensweg in dieser einen Nacht. Viele große Gelehrten waren in dieser Nacht wissenschaftlich tätig. Zum Beispiel schrieb Allameh Tabatabai, der bekannte Koran-Kommentator, am Ende seiner vielbändigen Koran-Exegese Al-Misan, das Buch ist zu Ende. Sein Abschluss erfolgte in der gesegneten Nacht der Bestimmung, dem 23. Ramadan 1390, nach der Hijra, um 1970. Ein anderes wertvolles Tun an diesem Abend ist das Lesen im Koran und das Nachdenken über den Inhalt. Imam Sader, Gott habe ihn selig, sagte in einem Gebet zu Beginn der Koranlesen: O Gott, lass mein Koranlesen kein Koranlesen ohne Nachdenken sein, sondern verleih mir einen Zustand, bei dem ich über die Verse und Gebote des Korans nachdenke und nach den Geboten deiner Religion handle. Auch sein Vater, Imam Baher, hat über die Hinwendung zum Heiligen Koran in der Nacht der Bestimmung gesagt: Nimm den Koran in die Hand, lege ihn geöffnet vor dich und sprich. O Gott, ich rufe dich bei der Schrift, die du offenbart hast, und bei dem, was darin besser und größer ist als andere Namen. Ich bitte dich, lass mich zu denen gehören, die vom Feuer befreit werden. Eines der bekannten Gebete für die Ratrennacht ist das Choshan-ol-Kabir-Gebet, Gebet der großen Rüstung, in dem Gott gepriesen wird und in dem wir ihn um Vergebung bitten. Dort heißt es an einer Stelle: O Wegführer der Verirrten, O der du den Hilferufenden zur Hilfe eilst und den Zufluchtsuchenden Zuflucht gewährst, O der du dich der Notleidenden erbarmst, errette uns aus dem Feuer der Hölle, O Herr.
Wir laden Sie ein zu unserem zweiten Musikstück Del Tank Sehnsucht, gesungen von Hamed Zamani.
سلام آقا بازم این دل بیقراره دوباره این چشما شوق بارون داره سلام آقا باز اومدم دست خالی منم و دل این دل حالی به حالی کنار خیمت میشینم تا میتونم منو هم سهر میبخشی میدونم کجا رو دارم برم به جز این حرم ندیگه نمیافته هوای عشقت از سرم گذشتن از سر شد سر گذشته ما کار عشق این شور هر ساله کار عشق این دشت پر لاله
Es geht weiter mit einem Beitrag aus der Sendereihe Einmalige Gelegenheiten. Weiterhin gute Unterhaltung. Einmalige Gelegenheiten.
Der Koran und der Monat Ramadan können uns bei der Annäherung an einen islamischen Lebensstil helfen. Wir sind im Fastenmonat. Vieles ist anderes im Monat Ramadan und alles weist uns den Weg zu einem islamischen Lebensstil. Mehrere Dinge sind ausschlaggebend für einen solchen Lebensstil, nämlich nicht nur die Äußerlichkeiten der religiösen Handlungen einzuhalten, sondern auch ihre innere Wahrheit zu beachten, dem Einzelnen und der Gesellschaft Wert beizumessen, sowie die für die persönlichen und sozialen Angelegenheiten geltende Regeln zu berücksichtigen. Gemäß Islam besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem Glauben des Menschen und seinem Verhalten. Der Prophet des Islams, der auf höchster Stufe den Sinn der Religion erfasst hat, hat niemals die religiösen Pflichten beiseite gestellt, sondern betrachtete sie allen voran am meisten. Das Äußerliche und das Verborgene religiöser Handlungen sind zwei Stufen ein und derselben Wahrheit. Falls wir nur eine dieser Stufen ohne die andere ins Auge fassen, haben wir daher diese Wahrheit nicht richtig verstanden. Imam Sadr, Friede sei mit ihm, sagt über den Zusammenhang zwischen der inneren Gesinnung und dem äußeren Erscheinen: Äußerliche Verdorbenheit geht auf innere Verdorbenheit zurück. Und wenn jemand sein Wesen und sein Inneres zum Guten hin ändert, wird Gott sein Äußeres auch zum Guten hin verändern. Gott hat im Heiligen Koran die Muslime aufgerufen, rechtschaffen zu handeln, und dieses rechtschaffene Handeln geht aus dem Glauben an den Islam hervor. Damit ein rechtschaffenes Handeln vorliegt, müssen dieser Glaube und die aufrichtige Absicht in die Tat umgesetzt werden. Der Gläubige muss die religiösen Werke unter Berücksichtigung aller zeitlichen und örtlichen Voraussetzungen vollbringen. Das ist ein wichtiger Aspekt eines islamischen Lebensstils. Im Islam wird nicht nur der Einzelne, sondern auch die Gemeinschaft beachtet. Unsere Religion empfiehlt das gemeinschaftliche Gottdienen. Die gemeinsame Verrichtung des Gebetsrituals wird dringend empfohlen. Auch der Hadsch, die Pilgerreise zu Kaaba, wird gemeinsam durchgeführt. Das gemeinsame Gebet und der gemeinsame Hadsch demonstrieren die Einheit des islamischen Volkes. Diese Einheit muss aber auch in den Herzen der Gläubigen verspürt werden. Die Verbundenheit zwischen den Herzen wird verwirklichbar, wenn die Muslime einen gemeinsamen Anführer haben, dessen Anweisungen und Befehlen sie gehorchen. Dieses Oberhaupt muss natürlich frei von Sünden und Irrtum sein. Solange dieser unfehlbare Vorsteher, der Imam, sich im Verborgenen aufhält, ist es notwendig, dass die muslimische Gemeinde zur Wahrung ihrer Einheit jemanden befolgt, der die Religion und ihre Gebote kennt und praktiziert handelt, die notwendigen Kenntnisse über politische und gesellschaftliche Fragen besitzt und den Mut hat, gegenüber Unterdrückung und Unrecht standzuhalten. Im Islam sind beide wichtig, sowohl der Einzelne als auch die Gesellschaft. Sie erreichen gemeinsam die spirituelle und irdische Weiterentwicklung. Alle gottesdienstlichen Handlungen des Islams haben eine individuelle und eine soziale Seite. und diesbezüglich bildet auch das religiöse Fasten keine Ausnahme. Die individuelle Seite des Fastens ist die bereits erwähnte Veredelung des eigenen Charakters und der Verbesserung der Beziehung des Einzelnen zu Gott. Die soziale Seite des Fastens kann in dem Mitgefühl für die Entbehrenden und die Bemühung zur Herstellung sozialer Gerechtigkeit gesehen werden. Die Muslime können sich beim Fasten, wenn sie Hunger und Durst auf sich nehmen, besser in die Lage der Bedürftigen, welche nicht für ihren Lebensunterhalt sorgen können, einfühlen und werden dadurch besser der Verantwortung, die Gott ihnen hinsichtlich der Beseitigung von Armut auferlegt hat, nachkommen. Im Monat Ramadan eilen die Muslime den Bedürftigen zu Hilfe und speisen sie. Sie legen Spenden zusammen, um Leuten, die wegen Schulden im Gefängnis sitzen, die Rückkehr zu ihren Familien zu ermöglichen, oder stellen die Mittel für junge Leute bereit, damit diese beruflich eigenständig werden können. Solche soziale Angelegenheiten finden in diesem Monat besondere Aufmerksamkeit. Auf diese Weise haben sie sowohl der Gesellschaft einen Dienst geleistet und ihre Beziehungen zu den anderen Mitgliedern der Gesellschaft verbessert, als auch das Wohlgefallen Gottes erzielt. Wer Gottes Wohlgefallen sucht, der erreicht es also inmitten der Gesellschaft und nicht isoliert von ihr. Der Islam legt Wert auf ordnungsgemäße Durchführung von Angelegenheiten. Für jede gottesdienstliche Handlung legt er bestimmte Zeiten und Orte fest. Allerorts auf der Welt beten die Muslimen innerhalb einer bestimmten Zeitspanne und in ein und dieselbe Gebetsrichtung, die Kaaba in Mekka. In einem bestimmten Zeitraum machen sie sich auf den Weg nach Mekka, um dort unter Beachtung bestimmter Bräuche in einer festgelegten Zeitspanne den Hadsch durchzuführen. Alle Muslime fasten auf die gleiche Weise. Sie stehen im Monat Ramadan vor dem ersten Tageslicht auf, nehmen eine leichte Speise zu sich und verbringen die Zeit bis zum morgendlichen Gebetsaufruf mit Gott dienen und verzichten dann bis zum abendlichen Gebetsaufruf auf Speise und Trank. Die Beachtung der Regeln für das Gottdienen ist so wichtig, dass Imam Ali, Friede sei mit ihm, diese kurz vor seinem Ableben und nach der Empfehlung, gottesfürchtig und gläubig zu sein, seinen Kindern und Anhängern ans Herz gelegt hat. Wie alle anderen religiösen Werke hat auch die Beachtung der Regeln eine äußere und eine verborgene Seite. In einem Brief an einen seiner besten Helfer, nämlich Malik Ashtar, hat Imam Ali geschrieben, er solle Dinge, deren Zeitpunkt noch nicht eingetroffen ist, nicht überstürzen und Dinge nicht vernachlässigen, für die die Möglichkeit, sie zu verrichten, zustande gekommen ist. An Angelegenheiten, die unklar sind, solle er nicht beharrlich festhalten und Maßnahmen dann erst ergreifen, wenn völlige Klarheit vorliegt. Jede Sache solle er an ihrer zugehörigen Stelle vornehmen und jede Maßnahme zu ihrem zugehörigen Zeitpunkt. Alle Religionen haben nicht nur auf das Leben des Einzelnen, sondern auch auf das gemeinschaftliche Leben und sowohl auf das Äußere der gottesdienstlichen Handlungen und ihre ordentliche Durchführung als auch auf ihren tieferen Sinn aufmerksam gemacht. Dennoch gab es unter ihren Anhängern auch immer solche, die durch Über- oder Untertreibung Abweichungen hervorgerufen haben. Vielleicht wollte Gott wegen dieser Abweichungen die Menschheit im Rahmen des Islams wieder an seine wahren Gebote erinnern. Musik. Lebensstil des Einzelnen und einer Gesellschaft wird von ihren Überzeugungen oder der Weltanschauung und den dominierenden Werten beeinflusst. Eine materiell ausgerichtete Weltanschauung und Werte, die auf der Suche nach Genuss oder Gewinn beruhen, lassen einen besonderen Lebensstil entstehen. Genauso ist es mit der religiös ausgerichteten Weltanschauung und den Werten, die die seelische Vervollkommnung und Seligkeit beinhalten. Auch sie führen zu einem eigenen, besonderen Lebensstil. Ein wichtiger Eckpfeiler in einem islamischen Lebensstil ist das Vertrautsein mit dem Koran und die Praktizierung seiner Anweisungen. Gleich zu Beginn der Verkündung seiner Botschaft als universale Lehre hat der Prophet des Islams die schönen Verse des Korans genutzt. In einer Zeit, wo die dichten Wolken von Vielgötterei, Unrecht und Unwissenheit den Himmel der Menschheit verdunkelten, hat das Licht dieser himmlischen Verse den Weg aus der Dunkelheit gewiesen. Der Koran hat mit seinen vitalen Lehren die Herzen angezogen und der Menschheit gezeigt, wie sie an den rechten Lebensstil gelangt. Das Handeln nach der Lehre des Heiligen Korans ist zweifelsohne die wichtigste Stufe des Vertrautseins mit ihm. Dieses Himmelsbuch enthält sehr wertvolle Weisungen für die Rechtleitung des Einzelnen und der Gesellschaft. Wenn diese richtig erkannt und durchgeführt werden, wird die Welt viel besser aussehen und von den jetzigen Übeln befreit werden. Ayatollah Khamenei hat alle aufgefordert, gemäß dem Koran zu handeln und betont, wenn wir der Überzeugung sind, dass das Handeln gemäß Koran Grundlage und Dreh- und Angelpunkt für die Wiederbelebung des Korans darstellt und es nicht bei der Rezitation und beim Lesen des Korans bleiben soll, müssen wir unsere Gesellschaft korankonform gestalten und unser Handeln korankonform werden lassen. Wir müssen vom Koran überzeugt sein und wissen, dass seine Verheißungen die Wahrheit sind. Der Koran hat von Anfang an viele Herzen angezogen. Und bis heute haben Menschen aller Bevölkerungsschichten die Rezitation des Korans, das Nachdenken über seinen Inhalt und die Beschäftigung mit Korankommentatoren sowie die Einprägung des Korans ins Gedächtnis genutzt, um sich an dem die Wahrheit erhellenden Licht des Korans zu erfreuen. Korankenner sagen, wenn die Menschheit begreift, welche Botschaften der Heilige Koran für das ideale menschliche Leben enthält, will sie sich ihm begeistert zuwenden. Vielleicht werden wir in diesem segensreichen Monat Ramadan, in dem wir uns nach den Versen des Korans richten, einem islamischen Lebensstil, der mit dem Koran konform geht, näher kommen. Das wäre wünschenswert.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@parstoday.com und unsere Postanschrift in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und tschüss.